Schönen guten Tag, Herr Borchert.
Schönen guten Tag.
Herr Borchert, gibt es denn die nivellierte Mittelstandsgesellschaft überhaupt noch in Deutschland?
Es ist die große Frage, über die auch die Wissenschaftler streiten, ob es diese nivellierte Mittelstandsgesellschaft so jemals gegeben hat, weil die Mittelschicht immer kein ganz vollständig homogener Faktor war, sondern aus sehr vielen verschiedenen Strömungen zusammengesetzt war. Aber in der Tat ist es so gewesen, dass wir in den 50er und 60er Jahren einen großen Anstieg der Mittelschichten hatten. Viele tüchtige Facharbeiter wurden selbst dann was, wenn sie eigentlich nicht über die nötige Ausbildung verfügt haben. Sie wurden einfach in der Zeit des Wirtschaftswunders gebraucht. Und daraus ist das entstanden, was Stefan Radil als Soziologe so schön den Aufstiegssog genannt hat. Und der hat selbst dann noch funktioniert, als das Wirtschaftswunder nicht mehr wirklich funktioniert hat. Wir haben so Mitte der 60er Jahre von einem anderen Soziologen das schöne Bild der Zwiebel gehabt. Die Gesellschaft, die Mitte war wie eine Zwiebel. Oben und unten waren im Grunde spitze Enden und in der Mitte der große dicke Bauch. Und jetzt kann man eigentlich sagen, bis zum Jahr 2000 war das eher stabil und galt dieses Bild der Zwiebel. Seitdem wird die Zwiebel dünner.
Wo haben wir denn die Zwiebel verloren?
Es ist schon so, dass der Faktor Globalisierung sehr stark mit einschlägt. Dadurch haben sich Wettbewerbssituationen weltweit verschärft. Aber es sind auch natürlich andere Sachen, die da eine Rolle spielen. Das sind gestiegene Erwartungen an Flexibilität und Mobilität. Das sind gestiegene Bildungsansprüche bei zunehmender Technisierung. Das ist, glaube ich, auch ganz klar. Durch die steigenden technischen Ansprüche werden auch die Bildungsansprüche höher. Und gleichzeitig auch durchaus gestiegene finanzielle Belastungen durch einen individualisierten Lebensstil. Also das sind alles Sachen, auch Lebensstile wirken sich auf die private Stabilität und damit natürlich auch die Stabilität der Mitte insgesamt aus.
Müssen wir dann nicht vielleicht heute dann doch wieder von Klassen sprechen, wie es die Engländer ja seit jeher tun eigentlich?
Ich würde das auf keinen Fall tun, weil es schon so ist, dass wir eine sehr segmentierte Gesellschaft haben. Wir haben keine Ober-, Unter- und Mittelschicht. Auch die Mittelschicht setzt sich aus ganz vielen verschiedenen Gruppen zusammen. Was wir allerdings haben ist, und das ist durchaus besorgniserregend, wir haben Abschottungstendenzen. Wer das Gefühl hat, dass die Attraktivität von Aufstieg nachgelassen hat, der reagiert so, das stellen die Soziologen fest, dass er sich nach unten sozusagen abschließt und sagt, damit ich meinen eigenen Status nicht gefährde, sollen eigentlich auch keine von unten nachkommen.
Ist es vielleicht sogar so, dass in den letzten Jahren durch die Sozialreformen vor allen Dingen die, ich sag mal, Unterschicht benachteiligt wurde oder vor allen Dingen angegangen wurde und die Mittelschicht bisher immer als, ich sag mal, Großteil der Steuerzahler galt und relativ verschont wurde, obwohl sie ja auch vom Staat die meisten Leistungen in Anspruch nimmt?
Also ich wäre ganz vorsichtig als Reaktion nun zu sagen, man muss, und das steckt ja so ein bisschen hinter der Frage, die Sie gestellt haben, man muss jetzt überlegen, kann man im Grunde mehr durch Umverteilung machen? Muss man sehen, dass man sozusagen die gesellschaftliche Integration von oben nach unten ganz besonders stärkt? Also ich würde ein riesen Fragezeichen machen, denn diese Umverteilung, die erkauft man natürlich, oder anders formuliert, man bekommt durch eine solche Umverteilung vielleicht ein Plus an gesellschaftliche Integration. Aber die Frage ist, ob man da nicht Kollateralschäden hat. Ich nenne das jetzt mal so. Nämlich eine Zunahme von Arbeitslosigkeit, eine Abwanderung von qualifizierten Leistungsträgern. Da beginnt dann ein verhängnisvoller Kreislauf. Denn eine Voraussetzung für gesellschaftlichen Aufstieg ist immer auch der wirtschaftliche Erfolg und das konjunkturelle Wachstum. Weil erst dann eine ausreichende Menge an Zielpositionen verfügbar ist. Und wenn das fehlt, lassen diese Aufstiegsanstrengungen signifikant nach.
Wie könnten wir es denn wieder erreichen, dass es wieder diesen Aufstiegssog gibt oder den Fahrstuhl, von dem so viele sprachen?
Also ich denke, dass es schon ganz wichtig ist, vor allem auf den Faktor Bildung zu setzen. Und Sie haben im Grunde zwei Reaktionen im Wesentlichen. Die einen, die sich mit Bildung schwer tun, die wir besonders erreichen müssen und die wir besonders fördern müssen, die sind eher in Fatalismus gefangen. Die sagen, ich kann nicht mehr mithalten in dieser Gesellschaft, es geht auch nicht darum, meinen Status zu verbessern, vielleicht allenfalls meinen Status zu halten. Die schließen sich ein bisschen ab, die müssen wir ganz gezielt holen, das sind insbesondere beispielsweise solche Schichten und solche Bevölkerungsmilieus wie die Migrantenmilieus oder die Milieus mit einem hohen Migrantenanteil. Aber ich glaube schon, dass auch das Bewusstsein dafür gestiegen ist, dass man in einer solchen globalisierten Welt mehr für Bildung machen muss. Wenn Sie sich anschauen, wie Eltern heute reagieren und dass auch viel von dem, was Eltern als Druck empfinden, durch die Bildungssituation auf sie einwirkt. Eltern haben vielfach das Gefühl, ich habe einen Vorrat an Talenten in meinem Kind angelegt und ich muss alles, was ich da habe, da rausholen. Sie können das erkennen, dass das auch selbst sozusagen die einfachen Schichten betrifft, vielleicht die Verkäuferin bei Lidl, die alleinerziehend ist, die zieht, sobald sie ein Kind zur Welt gebracht hat, in einen Stadtteil, in dem die Bildungssituation wesentlich besser ist. Sie können das ganz genau, wenn Sie das beobachten, feststellen. Also die Leute setzen sehr viel auf diesen Faktor Bildung und das Bewusstsein an der Stelle ist gestiegen. Freilich dann auch wiederum, und das ist wieder ein druckauslösender Faktor, mit dem Bewusstsein gleichzeitig zu merken, da gibt es Defizite im Bildungswesen. Defizite, die ich persönlich als Eltern ausgleichen muss. Und das wiederum ist, steckt auch dahinter, dass eben viele Eltern heute sehr viel mehr Druck empfinden, als das früher der Fall war.
Wenn man sich so die Bildungssituation in Deutschland anschaut, und das zeigen ja zum Beispiel die PISA-Studien, dann ist es ja trotzdem auch so, dass in Deutschland die soziale Abhängigkeit vom Elternhaus der Kinder sehr, sehr groß ist, viel, viel größer als in anderen Industrieländern. Das heißt, wenn mein Vater Arzt ist, bleiben wir mal beim Beispiel der Lidl-Verkäuferin, dann wird wahrscheinlich das Kind auch Arzt, und wenn das Kind ein Kind der Lidl-Verkäuferin ist, dann wird es wahrscheinlich eher eine Verkäuferin.
Ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit der Methodik von OECD und PISA. Aber in der Tat ist das, was dahinter steht, die Befunde sind schon ernst zu nehmen. Wie ich schon gesagt habe, was eigentlich relativ schlimm ist, ist, dass wir so etwas haben wie einen Statusfatalismus. Das hat auch das Institut für Demoskopie in Allensbach konstatiert. Immerhin 40% der gesamten berufstätigen Bevölkerung sind überzeugt, dass eben die sozialen Schichten zementiert sind. Und deswegen auch der soziale Status nicht durch Leistung beeinflussbar ist. Und ich glaube, da liegt ein Schlüssel. Wir müssen den Menschen auch deutlich machen, dass man relativ viel durch die Förderung einerseits erreichen kann, aber eben auch, indem wir Leistungen attraktiv machen. Und das, was eher schlimm ist an der momentanen Situation, ist, dass eben auch vielfach Leistung diskreditiert ist. Und deswegen wäre es auch aus meiner Perspektive, das mag sehr konservativ klingen, aber der falsche Weg, sozusagen Leistungsrelativismus zu betreiben. Leistung ist ein ganz starker Faktor, der es motiviert, sozusagen Aufstieg in gesellschaftlich andere Positionen zu erklimmen. Und deswegen wäre es schlimm, wenn Leistung diskreditiert ist.
Sagt Michael Borchardt, er leitet bei der Konrad-Adenauer-Stiftung die Abteilung Politik und Beratung und war bei Detektor FM im Interview. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.